Heute ist der Sonntag Reminiszenz. Zu Deutsch gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. In der Predigtext steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel von Vers 1 bis 83. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Amen. Das Wissen hat es mit unserem Kopf zu tun, und das Sehen hat es mit unseren Augen zu tun, und das Hören hat es mit unseren Ohren zu tun, und Reden mit dem Mund, und das Lieben hat es mit dem Herzen zu tun, und der Glaube an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist, mit was hat es denn der Glaube zu tun? Die eine Antwort lautet, Glaube hat es mit der Gewohnheit zu tun. Schon der Großvater zog sich jeden Sonntag den schwarzen Sabbater und den weißen Stehkragen an, langte nach dem Goldschmidt-Gesangbuch und sagte, auf geht's, Kinder, kommt, jetzt geht's in Kirche. Auch die Eltern hielten sich daran und zogen sonntags los, um ihren Stammplatz auf der Empore direkt neben der Orgel einzunehmen. Und die Söhne kannten gar nichts anders, als den regelmäßigen Kirchgang einzuplanen. Sie überlegten gar nichts. Sie taten das, was Eltern und Großeltern und Urgroßeltern auch getan haben. Glaube ist Gewohnheitssache. So lautet die eine Antwort. Und die andere Antwort, Glaube hat es mit unserem Geschmack zu tun. So, wie es die einen ins Neckelstadion zieht, weil sie sportlich sind, so wie es andere in die Liederhalle zieht, weil sie musikalisch sind, so wie es die Dritten in die Staatsgalerie zieht, weil sie kunstgebildet sind, so zieht es eben die in die Stiftskirche, weil sie religiös sind. Sie haben eine fromme Ader. Orgel und Gesang und Predigt und Posaunen ist nach ihrem Geschmack. Und weil nicht alle Geschmäcker gleich sind, kann nicht jeder auf diesen Geschmack kommen, und deshalb ist in der Stadt für jeden Geschmack etwas angeboten. Glaube ist Geschmackssache. Das ist die zweite Antwort. Mit was hat es der Glaube zu tun? Eine dritte Antwort lautet, Glaube hat es mit unserem Gefühl zu tun. Glaubende sind doch keine Salzstöcke. Diese Botschaft lässt sie nicht einfach kalt. Irgendetwas muss sie bewegen. Wenigstens ein erhöhter Pulsschlag oder ein warmes Gefühl am Brustbein oder ein heiliger Schauer den Rücken hinunter. Ohne Feeling kein Glaube, sagen die Jungen und sind heiß in Jesus. Gefühle haben und Gefühle zeigen ist modern. Glaube ist Gefühlssache. Es gäbe sicher noch viele Antworten, aber lassen Sie uns jetzt einmal auf die Antwort des Apostels hören. Er schreibt in einem Brief wahrscheinlich an eine Hausgemeinde, an einen Hauskreis in Rom. Und er sagt, Glaube ist keine Gewohnheitssache, er ist mehr. Glaube ist keine Geschmackssache, er ist mehr. Glaube ist keine Gefühlssache, er ist mehr. Glaube ist eine feste Zuversicht, eine klare Gewissheit, ein unbedingtes Vertrauen. So wie dieser Gott uns vertraut hat, indem er uns diese Welt anvertraute, indem er uns das Wort anvertraute, indem er uns den Sohn Jesus Christus anvertraute, obwohl uns noch gar nicht zu trauen war. So können wir unser Vertrauen wieder auf ihn setzen. Der stirbt lieber am Kreuz, als das Vertrauen zu uns aufzukündigen. Gott verlässt seinen Sohn, um uns nicht verlassen zu müssen. Wenn einem zu trauen ist, dann ihm. Glaube ist eine Geschmack- oder Gewohnheitssache. Glaube ist Vertrauenssache. Was dies konkret heißt, sollen wir an der alten Gestalt Abrahams buchstabieren. Er wartet und er wohnt und er wartet. Das ist das Vertrauen. Gehen wir den Schritt nach. Erstens, er wartet. Gehen Sie jetzt mit mir einmal nach Ur. Diese alte chaldäische Siedlung ist im heutigen Mugadschar, hart an der irakisch-iranischen Grenze, nach umfangreichen Ausgrabungen wieder freigelegt worden. Eine prächtige Stadtanlage, 1600 Meter lang, mit einem Tempel für die Mondanbeter, die Bazars für die Gewürzhändler und Wohnblocks für diese Städter. In Ur lässt sich leben, in Ur lässt sich gut leben, in Ur lässt sich herrlich leben. Und Gott sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland. Er schaut sich auf diesem Stückchen Erde um. Hier bin ich geboren, hier bin ich groß geworden, hier habe ich Wurzeln geschlagen. Das ist meine Heimat. Und Gott sagt zu Abraham, geh aus deiner Verwandtschaft. Er schaut sich in der Nachbarschaft um. Hier lebt meine Mutter, hier sind meine Brüder und Schwestern, hier leben meine Neffen und Nichten. Das ist meine Sitzschaft. Und Gott sagt zu Abraham, geh aus deinem Haus. Er schaut sich in seiner Wohnung um. Das sind doch meine Möbel. Hier haben wir mit den Freunden Feste gefeiert. Hier ist die Mitte der Familie. Und Gott sagt zu Abraham, geh. Man kann sich diese Aufforderung gar nicht schnell genug vorstellen. Das Vaterland ist ein unersetzliches Heimatland. Die Sitzschaft ist durch keine andere Gemeinschaft zu ersetzen. Die Wohnung, das Haus ist die Stätte des Glücks. Und trotzdem ist Abraham gehorsam. Steht auf, wagt den Schritt und geht. Meister Eckhart, ein Mystiker des 13. Jahrhunderts, hat schon gesagt, Glaube habe ich mit Gelassenheit zu tun. Sich Gott überlassen und sich ganz auf Gott verlassen. Glaube habe es mit Verlassenheit zu tun. Sich selbst zu verlassen, so wie man ein Haus verlässt und sich ganz auf Gott zu verlassen. Glaube hat es immer mehr mit Lassen als mit Machen zu tun. Wir sind doch Leute, die gerne etwas aus sich machen. Wir sind Leute, die gerne etwas schaffen. Wir sind gerne self-made men, die sich gerne herausstellen. Jean-Paul Sartre, der französische Existenzialist, hat gesagt, der Mensch ist das, was er aus sich macht. Wehe, wenn ich ein schlechtes Examen mache. Wehe, wenn ich keine gute Figur mache. Wehe, wenn ich keine prächtige Partie mache. Wehe, wenn ich nicht 5000 Mark im Monat mache. Aber, liebe Freunde, darauf kommt doch gar nicht an. Gott will etwas aus uns machen, seine Jünger. Gott will etwas aus uns schaffen, nämlich seine Nachfolger. Gott will etwas an uns herausstellen, God made man, die von ihm gemachte Leute. Deshalb ruft er uns heraus, geh aus dieser Welt der großen Worte und gemeinen Lügen und verlass dich auf mein Wort. Geh doch aus dieser Welt der großen Ängste und tiefen Sorgen und verlass dich auf meine Liebe und meinen Trost. Geh doch aus dieser Welt des Streites und Krieges und verlass dich auf meinen Frieden. Der deutsch-christliche Schriftsteller Erich Wied hat in seinem kleinen Gedicht Kalter Morgen in London diese Zeile geschrieben: Wenn ich mich festgelebt habe, muss ich mich lossterben. Kennen Sie das? Wo haben Sie sich festgelebt? Wo müssen Sie sich lossterben? Wo ist denn Ihr Verlassen? Wo? Abraham wagt, den Glaube ist Vertrauen. Und das Zweite, jawohl. Gehen Sie jetzt mit mir nach Ghana, ein prächtiger Landstrich zwischen der Palmenstadt, zwischen der Hafenstadt Sidon und der Palmenstadt Dama. Oben der See Genezareth, später Genezareth geheißen, in der Mitte die Jordanebene und südlich das Tote Meer, nördlich und östlich und westlich fruchtbare Auen und Felder. Wirklich ein Land, in dem Milch und Honig liegt. Und dort kommt Abraham, der Ausländer auf Befehl, mit seinem Familientrotz an. Natürlich wird er bauen, so wie alle Einwanderer in der Welt bauen. Aber was baut er? Ein Stall für das Vieh, eine Scheune für das Futter, ein Wohntrakt für die Verwandtschaft, eine Stadt, ein Turm darin und eine Mauer darum. Am liebsten würden wir heute hören, er baut eine Schule für die Analphabeten, ein Entwicklungszentrum für die Auszubildenden, ein Hospital für die Leprakranken. Aber stattdessen treibt er Heringe in den Boden, spannt ein paar Seile, legt Teppiche darüber. Abraham baut ein Zelt. Er wohnt im Zelt. Abraham lebt im Zelt. Was ist das? Er lebt im Zelt. Kein Quadratmeter Boden gehört ihm. Kein Stückchen Erde ist sein Eigentum. Nirgends ist sein Name eingetragen. Abraham ist Fremder. Abraham ist Kämpfer. Abraham ist Zelter. Genauso wie der, von dem viel, viel später der Evangelist Matthäus gesagt hat, dass er auch nichts gehabt habe. In einem Futtertrog ist er hineingelegt worden. Und er sagte selber, er habe nichts, wo er sein Haupt hinlege. Die Füchse haben Gruben und die Vögel und der Himmel haben Nester, aber ich habe nichts. Schließlich wurde er in einem geliehenen Grab beigesetzt, liebe Freunde. Über das Fremdersein, über das Zeltersein kommen wir überhaupt nicht hinaus. Das Haus, das wir mit so viel Schweiß und Energie gebaut haben, ist Zelt. Aus dem sie wieder hinaus müssen. Und ihre Wohnung, die sie so schick und liebevoll eingerichtet haben, ist Zelt, die sie verlassen müssen. Und ihr Leben, das sie so festkrallen, ist Zelt, das sie hinter sich lassen müssen. Ich weiß, sagt der Apostel, dass ich diese Hütte, dieses Zelt bald verlassen muss. Wissen wir es auch noch? Wo sind unter uns die fröhlichen Fremden, die auf dieser Erde nicht mehr beanspruchen als 2 Quadratmeter Erde für das Grab, weil sie von Gottes Glück und nichts anderem wissen? Wo sind unter uns die getrosten Kämpfer, die auf dieser Erde nicht mehr verlangen an einen Stellplatz, weil sie auf eine Wohnung im Himmel rechnen? Wo sind unter uns die zuversichtlichen Zelter, die hier nicht mehr wollen als einen Mietplatz auf Zeit, weil sie mit der Ewigkeit rechnen? Der Herzstegen, der einfache Bandweber mit seiner königlichen Freiheit von Hab und Gut, der schrieb: Wer will, der tragt sich tot. Wir reisen abgeschieden, mit wenigen zufrieden. Wir brauchen es nur zur Not. Ihre Papiere, ihre Guthaben, ihr Erbe, ihr Hab und Gut, all das, was sie umtreiben, versorgen und halten wollen. Mit wenigen zufrieden. Wir brauchen es nur zur Not. Abraham wohnt im Zelt. Und ein drittes, letztes, nämlich Er wartet. Und jetzt gehen Sie mit mir nach Gera. Das ist zwischen Kades und Schur gelegen, irgendwo im Süden. Unter dem Schatten eines Baumes, abseits des Nomadenlebens, dort sitzt er. Er ist alt, sehr alt geworden. Der 100. Geburtstag liegt lange, lange zurück. Vielleicht hat einer Zeit, setzt sich neben ihm, um ihm zuzuhören. Bestimmt hat er viel zu erzählen. Alte Leute erzählen immer am liebsten von früher. Und er hat ja auch wahrlich viel erlebt. Die Sache mit Lot und der Untergang Sodoms und dann die Geburt Isaaks und die Opferung auf dem Moria und dann der Tod seiner Frau und das Begräbnis in Machpela. Ein endlos Band von Geschichten geht an unserem Auge vorüber, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Aber Abraham schaut nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Er blickt nicht zurück, sondern nach vorne. Er hält nicht von Rückblicken, sondern er hat den Ausblick und Vorblick. Er wartet auf den Tag, an dem er nicht mehr weiterziehen muss. Er wartet auf das Dach, das nicht mehr eingerollt werden muss. Er wartet auf die Stadt mit richtigen Fundamenten. Die schweren Glieder, das ist nicht das Letzte. Und die schweren Gedanken sind auch nicht das Letzte. Und all die Sorgen im Alter, die sind auch nicht das Letzte. Das Beste kommt erst, nämlich die Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Jesus hat diese Hoffnung bestätigt. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Warum schauen Sie heute zurück? Damals, als Vater und Mutter noch lebte und ich eine so fröhliche Kinderzeit hatte. Damals, als die Kinder noch zu Hause waren und es ein großer Betrieb am Tische war. Damals, als Freunde kamen und wir Feste feierten. Und damals, als die Krankheit noch nicht war und ich so alle Kräfte zur Verfügung hatte. Damals, als die Welt noch in Ordnung war. Ja, damals. Aber all diese Erinnerungen machen doch nur Heimweh krank und lassen weinen. Abraham weint nicht, sondern er wartet. Es kommt der Tag, an dem dies alles hinter mir liegen wird. Es kommt die Stunde, in der ich Gottes Stadt sehen werde. Es kommt der Augenblick, wo dieser Gott in Herrlichkeit erscheint. Der Passionsweg ist nicht das Ende der Wege Gottes. Die Kreuzesgestalt des Christenlebens ist nicht der Schluss der Gedanken Gottes. Alle Schatten, all ihre Schatten, die sie mitgebracht haben, all ihre Schatten verschwinden im Morgenglanz der Ewigkeit. Und deshalb ist mir diese Vorfreude auf die Ewigkeit überhaupt nicht zu nehmen. Abraham wartet. Er wohnt. Der Wagen. Den Glaube ist die Hoffnung.